Unterwegs für die Gesundheit. Gesund nah. Der Podcast der AOK Baden-Württemberg.
16:8, 5:2 und 1:1. Nein, das sind jetzt keine Sportergebnisse. Das sind vielmehr Methoden des Intervallfastens. Also zum Beispiel 16 Stunden lang fasten und dann in den verbleibenden 8 Stunden ganz normal essen. Intervallfasten ist genau wie klassisches Heilfasten nach Buchinger, Basenfasten, Fastenkur nach Meyer oder Saftfasten extrem angesagt. Oft mit dem Hintergedanken, durch die Kur abzunehmen. Eine Gemüsesaftwoche habe ich auch schon mal gemacht. Ich sag mal so, es war eine besondere Erfahrung, aber lassen wir das. Hallo zusammen, ich bin Martin Hoffmann und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Fasten und wir gehen der Frage nach, wie gut diese Form des Verzichts für Körper und Geist ist. Ihr habt gesehen, es gibt echt viele verschiedene Methoden des Fastens. Um hier mal etwas Klarheit reinzubringen, treffe ich mich mit Sandra Christine Bekers. Sie ist Ernährungswissenschaftlerin und Expertin fürs Fasten. Mit ihr möchte ich die verschiedenen Arten des Fastens besprechen und auch klären, was für wen eigentlich sinnvoll ist und wer vielleicht auch überhaupt nicht fasten sollte. Wir sind in einem Café auf einen Tee verabredet. Hallo Sandra, hallo.
Hi Martin, hallo.
Hallo, schön, dass wir uns hier treffen können. Vielen Dank, dass du den Weg auf dich genommen hast. Dankeschön.
Ja, sehr gerne. Ich freue mich jetzt auch richtig, da zu sein.
So, Thema Fasten, ich habe unglaublich viele Fragen. Starten wir doch einfach mal rein. Welche Arten des Fastens gibt es eigentlich?
Also wir können jetzt beispielsweise mal ganz grob vielleicht drei Fastenarten unterscheiden. Das klassische Heilfasten, wovon wir sprechen. Wir kennen auch das Fasten in der Fastenzeit selber, aber das würde ich jetzt nicht dazu zählen. Das Intervallfasten, was auch ein Megatrend ist. Oder auch das Fasten-Mimicking, also dieses Scheinfasten. So könnte man vielleicht die groben drei Arten des Fastens bezeichnen, wenn wir jetzt nicht in religiöse Richtung noch gehen.
Scheinfasten, habe ich noch nie gehört. Was ist das?
Ja, das ist von Professor Dr. Longo aus Kalifornien. Da nimmst du praktisch zwischen 700 und 900 Kalorien zu dir am Tag und versuchst, dass dein Körper auch im Ketostoffwechsel bleibt. Also, dass er gerade genau das Gleiche durchmacht wie in einer richtigen Fastenzeit und dass man dann eher Fettzellen und Fettkörper herstellt und so Energie gewinnt.
Ist es dann eher zum Abnehmen gedacht oder warum?
Auf die lange Sicht, genau. Und eben auch um diese Zellreinigungsprozesse, die natürlich auch Vorteile sind, des Fastens zu erhalten.
Intervallfasten, hast du gesagt, ist ein ganz, ganz großer Trend.
Ja.
Warum ist das ein großer Trend gerade?
Das ist so ein Megatrend. Die meisten kennen wahrscheinlich die ganzen Diät, die Unterformen. 16:8, 14:10, 5:2. Das ist ein Megatrend, weil es so einfach ist umzusetzen. Es ist sehr unkompliziert. Es kann eigentlich jeder ab heute starten sozusagen. Und man hat keine richtigen Vorgaben. Also man muss die Ernährungsweise nicht ändern. Idealerweise würde man das machen, ja, um noch ein bisschen besseren Erfolg rauszuholen. Aber man hat einfach eine zeitliche Begrenzung der Nahrungsaufnahme.
Das heißt zum Beispiel 16:8, 16 Stunden Fasten, 8 Stunden normal essen.
Ja.
Wahrscheinlich nicht die Menge, die man normalerweise isst, sondern einfach in diesem 8-Stunden-Zeitfenster dann essen. Aber ich muss die Ernährung nicht umstellen, normalerweise.
Ja, das wird zumindest, ist auch die Kritik an dieser Form. Man sollte es idealerweise machen, damit man bessere Effekte erzielt. Und auch wenn du versuchst, in den 8 Stunden so viel zu essen, wie vielleicht auch in 12, was Studien gezeigt haben, wir essen ungefähr 7 bis 8 Mal in 12 Stunden. Das ist recht viel.
7 bis 8 Mal essen wir?
Ja, tatsächlich. Okay. Weil wir so eine Snacking-Gesellschaft geworden sind. Ne? Also auch mal so ein Keks zum Kaffee ist ja auch schon essen. Und auch wenn du dich stark bemühst, schaffst du es in den 8 Stunden eigentlich nicht so viel zu dir zu nehmen, wie normalerweise in 12 Stunden beispielsweise.
Wie müsste ich denn meine Ernährung umstellen, dass das noch besser funktioniert?
Ja, du schaust einfach ganz genau drauf, bist du vielseitig unterwegs, bist du ausgewogen unterwegs und gesund, also gerade nach den klassischen Vorgaben der Deutschen Gesellschaft für Ernährung auch, ja. Wie ist deine Ernährung? Ist sie vollwertig, ausgewogen? Mhm. Und wenn du die Regeln befolgst, dann bist du eigentlich schon ganz gut dabei.
Jetzt hast du auch das klassische Heilfasten angesprochen. Was hat's denn mit Heilfasten auf sich? Was ist das?
Also das klassische Heilfasten, das besagt ja für eine begrenzte Zeit den Verzicht auf feste Nahrung. Das wurde auch von Otto Buchinger ins Leben gerufen oder der war eben der Begründer dieser Methode, weil er selber an sich festgestellt hat, wie heilsam das Fasten für ihn sein kann. Der hatte eine rheumatoide Erkrankung und es wurde deutlich besser. Auf jeden Fall soll es einfach dem Erhalt der Gesundheit dienen und gleichzeitig auch Therapie von Krankheiten. Er hat es auch ganz schön umschrieben als Diät der Seele. Das kommt noch dazu, also auf körperlicher, geistiger und seelischer Ebene.
Jetzt hast du gemeint, nur noch flüssige Nahrung zu dir nehmen. Das heißt Wasser, Tee wahrscheinlich,
genau.
Säfte vielleicht.
Ungesüßte Tee und Säfte, eher Gemüsesäfte, genau. Gemüsebrühe, das ist eigentlich dann alles. 30 Gramm Honig, sagt man noch, darf man. Und wenn man länger fastet als 14 Tage, dann noch ein bisschen Milchprodukte in Form von Buttermilch beispielsweise.
Aber man könnte jetzt nicht schummeln und sagen, ich püriere mir einfach alles durch und dann ist es ja auch flüssig.
Ganz so einfach ist es nicht, ja. Also wenn du beim Gemüsesaft bist, dann vielleicht schon noch, ja. Aber ansonsten, Nein.
Wie beeinflusst denn Fasten, bleiben wir mal beim Heilfasten, den Stoffwechsel?
Also man kann sagen, es trainiert den Stoffwechsel sogar auf zwei Arten und Weisen. Zum einen kommen wir natürlich in den Hungerstoffwechsel, weil der Körper nach einer gewissen Fastenphase natürlich auch die Reserven mobilisiert. Das heißt, er greift das Glykogen, also unseren Kohlenhydratspeicher in Muskel und Leber als erstes an und gewinnt Energie. Und dann geht es auch an die Fettzellen. Das heißt, im Endeffekt sieht man da eine deutliche Verbesserung in Fettstoffwechsel und auch im Zuckerstoffwechsel. Und das andere wäre dann die Autophagie. Was ist jetzt Autophagie?
Hätte ich jetzt direkt gefragt.
Ja, genau, das ist die Zellreinigung. Also nach dem Motto, wenn der Körper mal Zeit hat, sich um sich selber zu kümmern, dann macht er das auch. Beispielsweise auf Zellebene jetzt eben gesehen, alte, schlecht gefaltete Proteine, die der Körper nicht mehr braucht, oder Zellorganellen, die längst eigentlich auch weggehören. Ja, die räumt er auf und er reinigt dann sozusagen. Das sind dann auch diese antientzündlichen Prozesse, die stattfinden.
Und dafür hat der Körper normalerweise keine Zeit, weil er immer mit Verdauen fährt, also beschäftigt ist?
Sagen wir mal so, er hat schon Zeit dafür, aber er kann sich in dem Zeitfenster noch genauer und noch besser drauf konzentrieren. Und man sieht, dass es eben angetrieben wird, weil der Körper braucht Energie und nutzt sie auch dann daraus natürlich. Ja.
Gibt es sowas wie ungesundes Fasten?
Das ist eine gute Frage. Ich denke mal, wenn du das Heilfasten beispielsweise jetzt als Ganzjahresfasten machen würdest, dann wäre das sehr ungesund, also sehr einseitig, viel zu einseitig für uns. Das würde man auf gar keinen Fall empfehlen. Ja, weil wir wollen ja weder eine Unterernährung, also rein von der Quantität noch von der Qualität eine Mangelernährung erzielen.
Bei welchen Krankheiten oder bei welchem Gesundheitszustand ist denn Fasten eigentlich nicht geeignet? Also wann sollte ich das einfach nicht machen?
Also man sagt ganz schön auch, überall da, wo Wachstum ist, sollte man zum Beispiel jetzt nicht fasten. Also gerade stillende, schwangere Kinder und Jugendliche sind ja auch bei religiösem Fasten eher abgeschirmt davon und sollten das nicht machen. Auch im höheren Alter, also Seniorinnen, wo wir gerade davon sprechen, wir haben vielleicht mit Muskelabbau zu kämpfen. Also der Sarkopenie, die fängt ja schon mit 30 an, also da Vorsicht. Und wenn wir jetzt explizit von Krankheiten sprechen, dann geht man ganz klar auf diese chronischen Erkrankungen ein. Also Herz, Lunge, eventuell eher Niere- und Lebererkrankungen, Gicht, Gallenprobleme, da Vorsicht. Und vor allem auch, das sollte man gar nicht glauben, bei Essstörungen. Also tritt ganz häufig auf und da sollte man eher, das Fasten ist da nicht ratsam, sollte man unterlassen.
Warum genau gerade bei Essstörungen? Also weil im Kopf oft auch natürlich gesagt wird, irgendwie Fasten hat was oder ist ja bei vielen auch so ein bisschen mit Abnehmen verbunden.
Ja,
und deswegen
ist,
oder?
Ist assoziiert und vor allem zum Beispiel das klassische Bild Anorexia nervosa, also gerade die Magersucht, das würde das Ganze ja noch forcieren und wieder triggern. Und dann kommst du wieder in den Teufelskreis rein. Das ist dann ja kein gesundes Fasten mehr.
Welchen Einfluss hat denn Fasten zum Beispiel auf die Verdauung oder auf das Immunsystem? Also du hast vorhin schon gesagt, also Zellen werden repariert, aber der Verdauungsapparat muss sich ja da auch erstmal so rantasten, sich dran gewöhnen irgendwie. Wie läuft das? Was sind da die Einflüsse?
Ja, ganz genau. Also wenn wir jetzt mal erst auf die Verdauung schauen, bevor wir das Immunsystem ansprechen, dann ist es so, dass die Verdauung hier erstmal Pause hat. Mhm. Es findet sozusagen dieser Metabolic Switch statt, also Richtung Hungerstoffwechsel gehen wir und haben dann die verbesserten Werte, die verbesserten Cholesterinwerte und die verbesserten Zuckerwerte. Und jetzt, was passiert im Darm? Ja, im Darm nennen wir das Ganze nicht Autophagie, was wir gesagt haben, auf Zellebene, sondern da sprechen wir von der Xenoautophagie. Der Darm selber ist ein Riesenbiotop, kann man sagen. Also unser Ökosystem, Billionen von Bakterien und auch unsere Immunzellen, circa 80% sind im Darm. Und wenn die dann wieder Zeit haben, sich um das Ganze zu kümmern, dann sind sie natürlich auch viel sensibler für Erreger, für Keime und da auch wieder viel aufmerksamer unterwegs. Also dann sieht man auch ganz klar im Blutbild, antientzündliche Prozesse starten, proinflammatorische Zytokine beispielsweise, also gerade die Stoffe, die Entzündungen anzeigen würden, gehen zurück und auch das C-reaktive Protein nimmt ab im Blutbild.
Das heißt zum Beispiel auch, wie du gesagt hast, bei Gicht oder bei Rheuma, also solche Krankheiten, wo es irgendwie Entzündung im Körper ist, ist das natürlich dann auch eine gute Methode, vielleicht da entgegenzuwirken.
Ja, deutliche Verbesserung. Also bei Rheuma, sagt man ja auch, wird Fasten angewandt und empfohlen. Gerade so in Kliniken, in Kurorten wird es als Therapie eingesetzt, aber auch bei Diabetes, bei Fettstoffwechselstörungen auch gut im Einsatz, das Fasten oder Bluthochdruck, weil der natürlich auch runtergeht.
Was macht denn das Fasten zum Beispiel mit dem Geschmacksempfinden?
Oh, da kann man von Fastenbrechen ja auch schon fast sprechen. Ja? Ja. Wenn man längere Zeit fastet und dann sozusagen wieder losstartet, dann ist es eine richtige Geschmacksexplosion. Ich weiß nicht, ob du schon mal gefastet hast.
Aber ich habe mal so ein Saftfasten gemacht. Ich weiß nicht, ob es richtiges Fasten. Ich habe eine Saftkur gemacht. 7 Tage Gemüsesäfte.
Mhm. Ja.
war spannend.
Ja. Und dann kam der Apfel, so wie das klassischerweise ist, dann mit dem Fastenbrechen oder der rohe Apfel.
Unglaublich süß.
Ja.
Wahnsinn.
Ja.
Also das war wirklich, das war Wahnsinn.
Der Apfel hätte sicherlich auch ein paar Wochen im Eck liegen können und es wäre trotzdem für dich einfach der Geschmack gewesen von diesem Apfel. Ja,
das ich muss gestehen, ich hätte alles gegessen. es wäre egal gewesen.
Also, positiver Effekt, es schärft die Sinne auf jeden Fall auch wieder.
Wie beeinflusst Fasten so die kognitiven Fähigkeiten und die Leistungsfähigkeit generell vom Körper?
Mhm. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir jetzt mal die ersten 1-2 Tage anschauen, in denen der Körper auch merkt, Mensch, der Glukosevorrat, der wird immer weniger. Ja, das ist richtig Stress für den Körper. Da freut er sich nicht unbedingt drüber und sagt erstmal, oh, ich fühle mich schlapper, ich fühle mich müde, ich bin vielleicht gereizter, mir ist übel, schwindelig. Das ist auf jeden Fall der Fall. Also kognitiv merkt man auch eine verringerte Aufmerksamkeitsspanne oder Konzentrationsfähigkeit.
Kann ich alles bestätigen, selbst bei dieser Gemüsesaftkur. Ja, also gerade keinen Zucker mehr irgendwie essen, auch wenn ich wenig Zucker normalerweise esse, aber das war schwierig. Also das war nicht einfach.
Da muss der Stoffwechsel wirklich erstmal umstellen. Aber dann wirst du auch belohnt. Also das Fastenhoch nach der Fastenkrise, das kommt bestimmt. Es dauert eben so bis zum dritten Tag ungefähr.
Und was macht es mit der körperlichen Leistungsfähigkeit?
Ja, körperliche Leistungsfähigkeit, genau, das hast du auch noch angesprochen. Das ist auch ganz klar, weil du dich eben auch müde fühlst und abgeschlagen erstmal, bist du einfach wirklich nicht in der Lage, jetzt groß Hochleistungssport beispielsweise zu machen. Man empfiehlt auch, das Fasten eher zu tätigen, wenn man frei hat oder sich Urlaub nimmt, weil man die alltäglichen Dinge, weil die schon sehr, sehr viel sind und sich dann eher ein bisschen Ruhe, Pausen gönnen kann, wann immer das einfach auch passt für einen.
Also Sport ist jetzt nicht unbedingt Nummer 1, was man machen sollte, wenn man fasten.
Also Hochleistungssport auf keinen Fall so im Ausdauer- und Kraftbereich, sondern eher Richtung, wir gehen eher Richtung moderate Bewegung und sagen Spaziergänge, ausgedehnte Spaziergänge oder dann eben auch die Meditation. Alles, was dich auch so motiviert, dran zu bleiben. Mhm. Das ist eben das, was du während der Fastenzeit machen kannst. Bücher lesen, Musik hören, was dir gut tut.
Was muss ich denn beachten, wenn ich zum ersten Mal faste? Und jetzt können wir gleich mal gucken, weil ich glaube, ich habe einige Sachen falsch gemacht.
Bin ich jetzt auch mal gespannt.
Deswegen sag doch mal, auf was muss man achten? Ja.
Also das Erste, was man sicherlich in Betracht ziehen sollte, auch als Gesunder würde ich jedem raten, mach einen Check-up. Also schau einfach, das Herz-Kreislauf-System in Ordnung ist, die Blutwerte super sind. Frag einfach deinen Arzt.
Habe ich nicht gemacht. Okay, erster Check, erster Fehler.
Aber
okay.
Du gehst davon aus, du bist gesund. Das ist ja aber auch gut schön so. Und das Nächste, was interessant ist, vielleicht für dich zu wissen, dass diese typische Fastendauer, die ja auch von der Ärztegesellschaft für Heilfasten und Ernährung empfohlen wird, ist zwischen 7 und 10 Tagen. Mhm. Das heißt, also das ist so dein Zeitraum und dazu gehört einfach auch eine Vorbereitungsphase. Ob du die gemacht hast, weiß ich nicht. Ja, so langsam den Körper dran gewöhnen, jetzt geht's los.
Nee, habe ich leider auch nicht. Okay. Also ich habe einfach gesagt, ich fange morgen an.
Ja.
Und es war abends.
Okay, das ist auch schon mal gut, weil dann hast du schon mal gefastet über die Nacht. Aber so 1-2 Vorbereitungstage mit leichter Schonkost wären ideal.
Also so ein Reinfaden quasi so in die Fastenzeit.
Ganz genau, ja. Und dann hast du deine Fastenzeit und dann auch wieder ein langsamer Aufbau. Genauso wie du langsam reingehst, gehst du langsam raus. Und während du diese Fastentage hast, eben auch für Ruhe und Entspannung sorgen, die moderate Bewegung. Man kann auch sagen, trinken ist das neue Essen. Ja, also viel, viel trinken in der Zeit. Idealerweise eben auch diese ungesüßten Tees, egal ob in Form von Ingwertee oder Grüntee. Das ist dann zweitrangig Kamille, Fenchel, aber das auf jeden Fall alles beachten. Und dann hast du es eigentlich schon ganz gut zusammen, würde ich sagen.
Also ich merke gerade, ich habe einige Fehler vielleicht gemacht. Ich habe auch dieses Fastenbrechen, dieses Rausfaden habe ich nicht so ganz hingekriegt, weil ich hatte dann wirklich Lust auf feste Nahrung.
Ja.
Und dann war wirklich dieser besagte Apfel, den habe ich tatsächlich gegessen. Und dann habe ich relativ schnell wieder angefangen, wirklich auch zu kochen, weil ich so Lust darauf hatte. Und ich habe es gemerkt, dass es nicht optimal war für meinen Körper.
Das ist super interessant, dass du das ansprichst, weil wie lange braucht man denn, um wieder rauszukommen? Wie lange braucht dein Darm eigentlich, bis er sich wieder langsam aufgebaut hat? Mhm. Ja. Und da sagt man ungefähr die Hälfte von der Fastenzeit. Also angenommen, wir haben jetzt eine Fastendauer von 8 Tagen, dann ist ideal, du hast 4 Tage zum Aufbau. Das heißt, du fängst gleich nicht wieder voll an nach dem Apfel, sondern du gehst es langsam an.
Was ich noch gemerkt habe, was so ein Effekt war bei mir, ich hatte deutlich mehr Zeit.
Mhm.
Also ich habe den Kühlschrank nicht mehr aufgemacht. Ich habe mir die Säfte, hatte ich mir vorher gekauft. Und da manchmal, wenn ich ganz verrückt war und gesagt habe, heute brauche ich Karotte, dann habe ich mir dann Karottensaft nochmal geholt. Aber die Zeit vom Kochen ist weggefallen, die Zeit vom Kühlschrank oder in die Küche gehen. Ich habe eigentlich wirklich versucht, dann Küche und Kühlschrank und das Thema Essen auch so zu meiden. Es hat mir da auf jeden Fall selbst geholfen. Und auch, was ich schwierig fand, wo du gesagt hast, naja, frei nehmen ist vielleicht ganz gut oder ich habe gearbeitet während der Zeit. Oh. Und das war auch schwierig.
Das ist hart. Ja, das erste Mal ist vielleicht wirklich auch anzuraten, das in der Gruppe zu machen, auch unter ärztlicher Aufsicht. Allein auch für die Motivation, dran zu bleiben. Es ist was anderes in dem Setting, als dann privat allein zu Hause.
Jetzt ist es ja so, also wir haben über die kognitive Leistungsfähigkeit gesprochen, aber also viele sagen ja auch, also man kann durchs Fasten so eine ganz neue Sphäre irgendwie erreichen. Was macht es denn mit dem Geist?
Ja, also man sagt ja auch ab dem dritten, vierten Tag kommt es dann zu dieser Ausschüttung von Glückshormonen. Ja, da kriegst du dann durch das Serotonin, durch das Dopamin, bist du einfach total energiegeladen und frei. Also du, wie du auch gesagt hast, du bist nicht mehr zum Kühlschrank gegangen. Du hast diese Beschäftigung nicht mehr gehabt. Der Geist hat Zeit, sich mit was anderem zu beschäftigen. Und es ist in dem Fall auch so. Das berichten viele Fastende, dass sie sagen, ich hatte wieder mehr Fokus im Leben. Mir war das wieder ganz anders bewusst, was Nahrungsmittel für mich bedeuten, was Ernährung eigentlich auch ist.
Warum macht das nicht jede? Warum ist das nicht fest im festen irgendwie Alltag integriert, dass man sagt, okay, naja, also ein paar Mal im Jahr ist das wirklich so auch gesellschaftlich mehr akzeptiert und mehr implementiert?
Es ist ja schon auch eine Herausforderung. Ja, also ich habe das vorher gar nicht erwähnt zu sagen, Nikotin, Alkohol fallen weg, Koffein sollte wegfallen. Das ist schon auch hart zu sagen, ich mache das jetzt wirklich immer fest. Ganzjahresfasten wäre, wie gesagt, auch fatal. Wir haben ja vorher darüber gesprochen, was ist gefährlich. Warum macht man es nicht öfter? Das ist eine gute Frage. Es findet, glaube ich, einfach die Compliance nicht. Also diese Beharrlichkeit, ich bleibe da jetzt dran und ich schaffe das, ich ziehe das durch.
Jetzt haben wir Intervallfasten auch besprochen. Intervallfasten ist ja theoretisch was ich das ganze Jahr machen könnte, oder?
Könntest du als Ernährungsweise Umstellung machen. Es ist gut für Diabetes Typ 2, es ist super als Prävention, also chronischen Erkrankungen vorbeugend. Aber es hat eben auch den Nachteil, dass man dann dranbleiben sollte, wenn man die Ernährung in die Richtung umstellt.
Und ja, da ist es ja eigentlich egal, wie ich mein 8-Stunden-Fenster gestalte. Ob ich sage, ich glaube, viele ist Frühstück weglassen relativ einfach, irgendwie sowas. Man kann aber sagen, ich bin so der Frühstückstyp, ich frühstück total gerne und habe dann so meine letzte Mahlzeit so gegen 15, 16 Uhr, das geht ja auch, oder?
Je nachdem, ob du Eule oder Lerche bist, sage ich jetzt mal, passt es dir ganz gut an. Aber viele könnten vielleicht auch sagen, ja, Challenge accepted, ich esse jetzt die 8 Stunden durch. Also das wäre auch eine Möglichkeit und das würde sicherlich nicht zu dem Ziel führen. Aber du könntest es gut versuchen.
Wenn du so als Abschluss, als Fazit sagen solltest, Fasten, ja, ist sinnvoll und sollte man sich vielleicht für 2024 vornehmen?
Ich würde sagen, kann man sich überlegen, weil ich bin eher der Mensch, der tendiert dazu zu sagen, höre auf dein Bauchgefühl. Wenn du der Typ bist dafür, dann mach das. Wenn du aber merkst, es tut dir nicht gut, dann lass es. Es ist wie mit allem im Leben. Was wir zu exzessiv betreiben, das tut uns nicht gut. Und auch wir versuchen immer in den Kursen unseren Kundinnen und Kunden mitzugeben, mehr Achtsamkeit bezüglich der Ernährung. Achte mehr darauf, was tust du dir und deinem Körper Gutes. Weil wir sind mit der Ernährung so viel im Austausch wie vielleicht mit der Luft, die wir atmen. Also warum nicht das mal priorisieren?
Und vielleicht aber mal ausprobieren, oder? Dass man weiß, okay, es tut mir vielleicht gut und es tut mir vielleicht nicht gut. Und wie du sagst, so ein bisschen mehr Achtsamkeit, ne? Also ein bisschen mehr merken, okay, was konsumiere ich eigentlich? Was esse ich da eigentlich? Was führe ich da in meinen Körper oder meinem Körper zu?
Aber bitte in Rücksprache mit einem Arzt vorher.
Das ist ein sehr, sehr guter Abschluss. Also auf jeden Fall vorher diesen Check-up machen. Nicht so wie ich, also ein Check-up machen ist auf jeden Fall besser.
Ratsam.
Sandra, vielen, vielen Dank dir.
Ja, ich danke dir, Martin.
Auch wenn Fasten gerade wieder sehr aktuell ist, die Wurzeln liegen bereits in der Antike. Später wurden Fastentage als Vorbereitung auf kirchliche Feste eingeführt. Am bekanntesten ist wahrscheinlich die Zeit zwischen Aschermittwoch und Ostersonntag. Um herauszufinden, welche Rolle Fasten im religiösen Kontext spielt und wie Fasten heute noch im Kloster praktiziert wird, bin ich jetzt unterwegs ins Kloster Beuron in der Nähe von Tuttlingen. Hier bin ich mit Bruder Jakobus verabredet. Er ist Benediktinermönch und lebt seit über 40 Jahren im Kloster. Die Fastenregeln der Benediktiner sind über 1500 Jahre alt. Ich bin echt gespannt und ich freue mich schon sehr auf die Einblicke ins Kloster. Es ist auch für mich eine Premiere und wir sind hier an der Pforte verabredet. Ich muss sagen, es ist echt eindrucksvoll. Das Kloster ist im Barockstil gebaut und wurde 1863 als Benediktinerkloster wiedereröffnet. Bruder Jakobus, der müsste jetzt eigentlich direkt hier warten. Ich gehe mal rein. Bruder Jakobus,
ja,
hallo.
Hallo.
Ich freue mich sehr. Hallo, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen.
Herzlich willkommen, ja.
Ich freue mich auf den Rundgang und ich freue mich sehr, wenn wir über das Thema Fasten sprechen, wir beide.
Ja, ich habe mir schon einige Gedanken gemacht. Ich habe auch ein Buch mitgebracht, Die Regel des heiligen Benedikt. Ich kann Ihnen also so erzählen, was der Benedikt vor 1500 Jahren mit dem Fasten verbunden hat und was er an seine Mönche weitergegeben hat. Das kann ich Ihnen erzählen.
So machen wir das.
Gut, dann geht's hier Richtung Kloster.
Wann haben Sie sich entschieden, selbst ins Kloster zu gehen?
Also, ich bin jetzt 40 Jahre im Kloster. Und da hatte ich einen Vorlauf von 10 Jahren. Da habe ich in Heidelberg studiert. Da ist so in mein Leben was eingetreten, so eine Veränderung, eine innere Veränderung. Und da habe ich aber 10 Jahre gebraucht, um rauszufinden, in welche Richtung es weitergeht. Und da war das Ergebnis dann, durch Meditationserfahrungen, in so einen Rückzugsraum. Mhm.
Ja. Dann würde ich sagen, gehen wir mal rein, oder?
Ja. Wir gehen jetzt also hier rechtwinklig weg. Mhm. Hier zum Beispiel dieses Bild hier. Ne? Und das ist hier Beuroner Kunst, ne? Eine Episode. Jesus hat 40 Tage gefastet und dann heißt es, nach 40 Tagen hungerte ihn. Da traten die Engel zu ihm, ne, und er konnte sich stärken, also mit einem Stück Brot und da mit einem Schluck Wein.
Also wir sehen hier Jesus auf der rechten Seite und drei Engel auf der linken Seite.
Das ist eine Episode aus dem Evangelium, wo es um das Fasten geht. Ja.
Und für uns ein bisschen der Wegweiser zum Speisesaal.
Zum Speisesaal, der sich jetzt hier befindet. Da steht oben drüber auch Refektorium. Also der Raum des Essens.
Jetzt haben Sie gesagt, Fasten ist ja eigentlich ein Privileg, dass man das machen darf.
Ja,
in so einer Richtung. Aber finden Sie
zum Wohlbefinden fastet man. Ja.
Zum eigenen Wohlbefinden. Aber ist es nicht vielleicht auch manchmal hart für einen selbst?
Man sollte sich immer ein bisschen das Schwerere, was für einen selber schwer ist, auswählen. Mhm. Ne? Man kann die Erfahrung machen, dass es einem dann auch gut geht. Mhm. Das ist die beste Erfahrung, die man machen kann, wenn ich mich dem jetzt mal anvertraue. Ne? Und das Verinnerliche, ne, dann geht mir es dann richtig gut.
Bruder Jakobus, wie begehen Sie die Fastenzeit hier im Kloster?
Ja, die Fastenzeit ist also die vorösterliche Zeit. Die wird liturgisch begonnen, weil bei uns sozusagen alles in Gemeinschaft läuft. Und das heißt, die Gemeinschaft kommt zusammen und am Aschermittwoch. Und dann wird aus der Regel des heiligen Benedikt werden die Kapitel vorgelesen, die damit zu tun haben. Das hat jetzt nicht nur Auswirkungen auf den Speiseplan. Ja. Wird auch ermahnt, dass man da in dieser Zeit mit den Medien runterfährt und solche Dinge. Es wird also eine gewisse Vorgabe gemacht und manche gehen nochmal zum Friseur und so weiter. Also, je nachdem. Also dadurch wird durch Liturgie, das heißt durch gemeinschaftliches Handeln, ja, wird da eine Intensivierung herbeigeführt.
Inwiefern verändert sich der Speiseplan?
Der Speiseplan hat ja verschiedene Stellschrauben. Also zum Beispiel, wir haben zwei Mahlzeiten, mittags und abends, die wir gemeinsam einnehmen, wo die Küche kocht und wir was gemeinsam einnehmen. Dann gibt's aber noch die informellen Speisemöglichkeiten, das ist das Frühstück. Das kann man ab 6 Uhr einnehmen, wenn die Morgenhore vorbei ist, und der Nachmittagskaffee. Also man kann irgendwie gemeinschaftlich essend etwas weglassen, was alle sehen. Oder man kann dort, wo man privat isst, also Frühstück und Kaffee, kann man gar nicht hingehen. Oder man geht hin und trinkt nur Kaffee, ohne was dabei zu essen. Also es gibt verschiedene Stellschrauben. Einmal ist es die Menge, die jeder Einzelne dann nochmal bestimmen kann. Oder auch, also wir haben normalerweise während des Jahres Freitag und Mittwoch fleischfrei. Und dann kommt noch der Montag dazu, innerhalb dieser Fastenzeit. Wobei Fleisch gibt es ja von verschiedenen Tieren. Ja, also der Benedikt zum Beispiel schreibt, die Mönche essen kein Fleisch von vierfüßigen Tieren. Also kein Schweinefleisch und so. Gut, das ist 1500 Jahre her. Das hatte damals auch noch gesundheitliche Aspekte, dass man da sich eher was gefangen hat. Auf jeden Fall hat man dann eher Fisch gegessen. Deswegen gibt es eine Reformbewegung der Benediktiner im 12. Jahrhundert. Da hat man das, was der Benedikt im 5. Jahrhundert gesagt hat, schon nicht mehr eingehalten. Und dann war die Reformbewegung der Zisterzienser. Und die sind dafür berühmt, dass sie immer Fischteiche haben. Also die haben das wieder eingeschärft. Also das ist so fließend, dass dann bestimmte Sachen nicht gegessen werden oder die Portionen eben individuell kleiner sind. So wirkt sich das erst einmal aus.
Was ist denn der ursprüngliche Sinn des Fastens?
Fasten, wenn wir es jetzt wirklich mal ursprünglich, also kategorial, also grundsätzlich betrachten wollen, also das eine ist das Essen und das andere ist das Nicht-Essen oder das regulierte Essen. Und dahinter ist ein Gesundheitsaspekt, dass der Mensch sowohl von der Menge wie von der Qualität, also gesund bleiben soll. Und das Fasten ist ein naturheilpraktisches Verfahren. Man kann durch weniger oder was weglassen, kann man besseres Ergebnis erzielen, als wenn man jetzt viel isst. Ne? Von daher hat man sehr früh Fastenregeln in allen Kulturen gehabt. Also die Schamanen oder dann Priester im Hinduismus und so. Das ist nicht nur auf das Christliche oder Jüdische oder Muslimische. Da wird es besonders ausgeprägt. Die drei großen Religionen, monotheistischen Religionen, haben also alle Fastenzeiten, Monat. Also das Fasten hat einen Heilaspekt, ganz klar. Es soll also zur Heilung, und zwar jetzt im umfassenden Sinne, dass der Körper gesund wird oder der Magen-Darm-Trakt, je nachdem, wo da ein Defizit ist. Dann aber auch der Geistesschulung, ja, dass man also auf Nein sagen kann. Und dann aber zielt es nochmal auf das Seelische, das tiefste Anliegen, wo Leib und Geist die zwei Aspekte sind, die dann die Seele mobilisieren sollen und die Seele kultivieren, sodass der Mensch zu der Fülle kommt, zum Erwachen kommt, seiner Sohn- oder Tochterschaft.
Wie würden Sie denn sagen, wie beeinflusst das Fasten Ihre täglichen Routinen?
Jetzt versuche ich natürlich auch, jetzt beim Frühstück zum Beispiel, das ich jetzt einnehme, da reduziere ich das, weil dann ist mein Kopf auch freier und durch Fasten kann man eben auch die Präsenz erhöhen. Aber auf der anderen Seite will ich auch genießen. Ja? Also wenn man jetzt eine warme Mittagsmahlzeit hat, wie heute jetzt zum Beispiel im Refektorium, da habe ich auch nochmal nachgeschöpft.
Das heißt, man kann auch fasten und genießen, das schließt sich nicht aus.
Na ja, das auf jeden Fall, das möchte ich. Also es muss nicht wehtun, um zu sagen, jetzt habe ich gefastet. Ja? Also der Verzicht und auch die Speise, die man beim Fasten isst, muss nicht schlecht sein. Mhm. Wenn man dann zum Beispiel sagt, ich esse jetzt am Morgen ein Honigbrot, dann weiß ich, das ist inhaltsreich, das ist energiereich und so.
Wie gehen Sie mit sowas wie, ich sage jetzt mal, Hungergefühl wird es ja wahrscheinlich trotzdem geben und eine gewisse Art von Energieverlust, wenn ich weniger Nahrung zu mir nehme. Wie gehen Sie damit um oder was hätten Sie da für Tipps?
Ja, ich habe den Trick. Trinken.
Trinken.
Warmes Wasser, also nicht kaltes Wasser, sondern Flüssigkeit. Ja, das erstens mal spült es durch, ne? Und zweitens mal wird das Bäuchlein dann doch irgendwie voller. Fühlt sich. Also dann Heilwasser trinken. Da gibt es so Spezialisten und so, die dann ganz spezielle Wassersorten. Aber das wäre ein Ausweich, dass man was zu sich nimmt. Das ist auch ein Gewohnheitsprozess, ne? Dass der Mensch denkt, ja, jetzt am Abend, da sitzen wir eine halbe Stunde zusammen, da muss doch irgendwas passieren.
Wenn Sie einen Ratschlag weitergeben müssten an jemanden, der noch nie gefastet hat und der jetzt sagt, okay, also nach dem Gespräch muss ich das definitiv starten, muss damit anfangen. Welchen einen Ratschlag hätten Sie?
Ich hätte den Ratschlag, ich lache schon, ja, Humor. Das ist ein gutes, weil jeder denkt, oh, jetzt geht's an die Buletten, jetzt wird es schmerzlich und so und ist dann schon wieder halb gegen motiviert, jetzt doch besser sein zu lassen. Es gibt ja in der Regel des heiligen Benedikt das Maß des Getränkes, das finde ich, das ist vor 1500 Jahren geschrieben worden und da schreibt der Benedikt, jeder hat seine Gnadengabe von Gott, der eine so, der andere so und da kann keiner widersprechen. Deshalb bestimmen wir nur mit einigem Bedenken das Maß der Nahrung für andere. Doch mit Rücksicht auf die Bedürfnisse der Schwachen meinen wir, dass für jeden Tag eine Hemina Wein genügt. Also er geht gleich auf das zu, was meistens dann irgendwie Schwierigkeiten macht. Man soll kein Wein oder Alkohol trinken. Kein Mensch weiß, wie viel Nehemina Wein ist.
Wäre jetzt meine Frage gewesen.
Ja, ja, also. Ja, ja. Aber mal sagen wir, es ist das Viertel. Ja. Und dann schreibt er ein bisschen weiter, auch wieder jetzt eigentlich humorvoll. Ja. Zwar lesen wir, also vor 1500 Jahren, Wein passe überhaupt nicht für Mönche oder für die Familienväter oder wen man nehmen will. Weil aber die Mönche heutzutage sich davon nicht überzeugen lassen, sollten wir uns wenigstens darauf einigen, nicht bis zum Übermaß zu trinken. Also ich finde das, da muss man doch anfangen zu lachen, wie er das so hoch und runter dividiert. Er will sagen, also eigentlich wäre es am besten, du machst das jetzt mal, aber wir wollen es auch jetzt nicht so tierisch machen. Ne? Also geh behutsam mit dir ab. Nimm dir nichts vor, was du nicht einhalten kannst. Dann hast du keinen Erfolg, sondern bist enttäuscht. Ne? Und dann der letzte Satz dazu. Denn der Wein bringt sogar die Weisen zu Fall. Also die Professoren und die Oberen, die Äbte und die Bischöfe. Also die sind dem genauso unterworfen wie der kleine Novize oder der normale Mönch. Ne? Also damit würde ich mal anfangen, um so eine falsche Verkrampfung rauszunehmen. Ne?
Bruder Jakobus, vielen, vielen Dank. Ich probiere es umzusetzen. Ich probiere es mal.
Also, ja, gut.
Danke Ihnen.
Bitteschön.
Fasten im Kloster, das ist gar nicht so streng, wie ich eigentlich gedacht habe. Also es geht nicht ums Leiden und es geht auch nicht um Selbstgeißelung, sondern es geht eher darum, zu sich zu finden. Aus ernährungswissenschaftlicher Perspektive muss man sagen, ist es überhaupt nicht sinnvoll, Fasten zum Abnehmen einzusetzen. Denn dann kommt dieser klassische Jojo-Effekt. Der Stoffwechsel ist ja darauf getrimmt, in der Fastenzeit maximal viel aus der Nahrung herauszuholen. Kommt dann nach dem Fasten wieder mehr Nahrung in den Körper, steigt natürlich auch sofort wieder das Gewicht. Fasten ist eher zur Zellreinigung gedacht und ist auch extrem gut bei Entzündungen im Körper, wie zum Beispiel beim Thema Rheuma. Wenn ihr mehr zum Thema Fasten wissen möchtet, dann kann ich euch unsere Shownotes ans Herz legen. Schaut da gerne mal rein, da haben wir viele verschiedene Informationen und Links für euch zusammengetragen. Dann lohnt sich natürlich auch ein Blick auf unser Instagram-Profil @gesundnah. Hier könnt ihr Fragen und Anregungen an uns loswerden. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr den Podcast abonniert. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ich bin Martin Hoffmann. Ciao.
Gesundnah, der Gesundheitspodcast der AOK Baden-Württemberg.